SWR aktuell. Infodate am Abend.
Ich bin Pascal Fournier. Hallo. Ziemlich genau eine Woche hat es gedauert, bis die Europäische Union Anfang Dezember nach dem Sturz von Syriens Langzeitdiktator Assad einen ranghohen Diplomaten in das bürgerkriegsgeplagte Land geschickt hat. Sein Auftrag, Kontakt zu den neuen Machthabern aufzubauen. Nun ist die Diplomatie eine verschwiegene Kunst, aber offenbar war der Mann erfolgreich. Jedenfalls sind heute als erste europäische Spitzenpolitiker Bundesaußenministerin Baerbock und ihr französischer Kollege Barrot offiziell nach Syrien gereist und dort mit dem neuen starken Mann al-Sharaa zusammengetroffen. Nach dem Treffen sagte Baerbock:
Die jahrelange Gewalt hat tiefe Narben hinterlassen. Es braucht jetzt einen politischen Dialog unter Einbeziehung aller ethnischen und religiösen Gruppen, unter Einbeziehung aller Menschen, das heißt insbesondere auch der Frauen in diesem Land. Sie alle müssen am Verfassungsprozess und in einer zukünftigen syrischen Regierung beteiligt werden. Europa wird unterstützen, aber Europa würde nicht Geldgeber neuer islamistischer Strukturen sein.
Der heutige 3. Januar ist ein wichtiges Datum für die kommende US-Regierung von Donald Trump. Denn heute kommen beide Kongresskammern jeweils zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Unter anderem wählt das Repräsentantenhaus einen Sprecher, den Speaker. Den Job hatte bisher der Republikaner Mike Johnson und er hätte ihn auch in Zukunft gerne. Die Mehrheitsverhältnisse sind allerdings knapp. Es genügt ein republikanischer Abweichler, um Johnsons Wiederwahl zu torpedieren. Was weitreichende Folgen hätte, wie Sebastian Hesse erklärt.
Ohne Speaker können die neuen Abgeordneten nicht vereidigt werden. Ohne funktionsfähiges Parlament kann Trumps Wahlsieg nicht zertifiziert werden. Ohne Speaker wird Trump nicht Präsident. Der sogenannte Sprecher des Repräsentantenhauses ist eine Art Mischung aus dem Vorsitz der stärksten Fraktion und der Parlamentspräsidentschaft. Wenn Johnson oder ein Nachfolger bestätigt ist, dann wird der neue Speaker den 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses den Amtseid abnehmen. Im Senat ist zum letzten Mal Vizepräsidentin Kamala Harris als Parlamentspräsidentin zu erleben. In dieser Eigenschaft wird sie die neuen Senatoren vereidigen. Ende des Monats übernimmt den Job dann J.D. Vance, Trumps Vizepräsident.
Wochenlang hatten im Nachbarland Österreich Vertreter der konservativen ÖVP, der SPÖ und der liberalen Neos über die Bildung einer Dreierkoalition verhandelt. Die rechte FPÖ hatte zwar die Parlamentswahl Ende September klar gewonnen, aber konnte keine Koalitionspartner finden. Also versuchten es ÖVP, SPÖ und Neos. Bis heute früh Neos-Chefin Meinel Reisinger vor die Mikrofone und Kameras trat.
Ich habe heute in der Früh Karl Nehammer zuerst und dann auch Andreas Babler und auch den Bundespräsidenten darüber informiert, dass wir Neos die Verhandlungen zu einer möglichen Dreierkoalition gemeinsam mit Schwarz-Rot in der Rolle eines künftigen Regierungspartners nicht fortsetzen werden.
Also, die schwarz-rot-liberalen Koalitionsgespräche sind geplatzt. Übrigens, weil es den beiden anderen Parteien an echtem Reformwillen gefehlt habe, so die Neos-Chefin. Jetzt stellt sich die Frage, wie geht's weiter in Österreich? Dazu ARD-Korrespondentin Silke Hane.
Rein rechnerisch denkbar sind viele Koalitionen. Zum Beispiel kommen ja auch die ÖVP und die SPÖ zu zweit auf eine hauchdünne Mehrheit im Parlament, allerdings nur eine Mehrheit von einer Stimme. Es kann also sein, dass sie das Risiko eingehen. Es kann aber auch sein, dass sie versuchen, mit einem anderen dritten Partner jetzt weiter zu verhandeln. Das könnten die Grünen sein. Oder es kommt zum Aufstand in der ÖVP gegen Kanzler Karl Nehammer, der gesagt hat, dass er mit der in Teilen rechtsextremen FPÖ auf gar keinen Fall regieren will. Möglich sind in dieser Ausgangslage aber momentan natürlich auch Neuwahlen, wenn einfach keine Mehrheit im Parlament sich findet.
Die Kommunen in Deutschland brauchen Geld. Deshalb fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund von der Bundesregierung einen grundsätzlichen finanzpolitischen Kurswechsel. Vor allem angesichts knapper werdender Mittel müsse genauer hingeschaut werden, wofür das Geld ausgegeben wird, sagte heute im SWR-Interview André Berghegger, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.
Wir müssen einfach bei den begrenzten finanziellen Mitteln, wir müssen Prioritäten setzen. Wir müssen Prioritäten setzen und angesichts der aktuellen Sicherheitslage liegen die auf der Hand. Äußere und innere Sicherheit und alles, was die Wirtschaft ankurbelt, das müssten jetzt bei Wertschätzung aller anderen Themen, aber das müssen jetzt die Schwerpunkte sein, denen wir uns widmen müssen. Und so, denke ich, können wir das Delta der zu geringen Einnahmen im Vergleich der zu hohen Ausgaben bei wirtschaftlicher Entwicklung langsam wieder schließen.
Fokus Südwest.
Nicht jede Subvention ist gut angelegtes Geld. Beispielsweise steckt der Bund Jahr für Jahr 65 Milliarden Euro in Programme, die zu Lasten des Klima- und Naturschutzes gehen. So die Klage der Naturschutzorganisationen BUND und NABU zum Auftakt der 48. Bodensee-Naturschutztage, die heute in Radolfzell begonnen haben. Thomas Wagner.
Beispiel Flugbenzin. Dass dies nicht versteuert werde, sei ein Ökoskandal, so Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzringes zum Auftakt der Bodensee-Naturschutztage. Würde Flugbenzin versteuert, kämen jährlich 8,5 Milliarden Euro in die öffentlichen Kassen. Auch die Mehrwertsteuerbefreiung für Flüge ins europäische Ausland und die Subventionierung von Anwohnerparkplätzen gingen zu Lasten von Umwelt und Klima, hieß es in Radolfzell. Diese Gelder ließen sich viel sinnvoller für den Naturschutz verwenden, zum Beispiel zur Sanierung der oberschwäbischen Moorlandschaft, so die BUND-Landesvorsitzende Silvia Pilarski-Grosch.
Von O bis O, Oktober bis Ostern, heißt die Faustregel für Winterreifen. So manche und mancher hat es allerdings bis jetzt, J wie Januar, noch nicht geschafft, mit drastischen Folgen, etwa auf der Schwäbischen Alb. Da gab es gestern Abend und in der Nacht mehrere Verkehrsunfälle, und zwar, so die Polizei, zum Teil wegen Sommerbereifung. SWR-Reporter Bertram Schwarz.
Ein Auto mit Sommerreifen ist beispielsweise auf der Steige zwischen Seeburg und Hengen auf der Schwäbischen Alb erst liegen geblieben, dann die Straße hinuntergerutscht. Die beiden Personen im Auto konnten rechtzeitig herauskommen, dann prallte das unkontrollierte Auto gegen zwei andere Autos und endete schließlich an der Leitplanke. Verletzt wurde niemand. In Kusterdingen im Kreis Reutlingen ist ein Autofahrer bei Schneeglätte gegen eine Scheune geprallt. Auch hier der Grund, das Auto ist mit Sommerreifen gefahren.
Besser spät als nie, heißt es im kleinen Lord. Man kann auch im Januar noch Winterreifen aufziehen und sollte das vielleicht auch tun. Übers Wochenende könnte es in manchen Teilen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nämlich nochmal winterlich werden. Anfang Dezember demolierte ein Frachtschiff das Tor der Moselschleuse in Müden. Wir erinnern uns, tagelang ging gar nichts und 70 Schiffe saßen auf der Mosel fest. Dann wurde notgeschleust, eine ziemlich mühsame Prozedur, die allerdings besser klappte als erwartet. Kurz vor Jahreswechsel waren alle festsitzenden Schiffe befreit. Was natürlich nicht bedeutet, dass jetzt nichts mehr zu tun wäre. Ganz im Gegenteil. Im Hafen von Trier wird aktuell das neue Schleusentor montiert. Sobald es fertig ist, soll es mit einem Schiff von Trier nach Müden gebracht werden, erklärt Bauhofleiter Thomas Heinze.
Wir machen jetzt noch die Restarbeiten, die Vormontagearbeiten und dann wird das Tor von uns verladen und damit ist unsere Aufgabe erstmal erledigt. Auf der Schleuse in Müden stehen jetzt umfangreiche Betonarbeiten an und dann wird das Tor Mitte der 4. oder 5. KW eingebaut.
Das neue Tor ist 12 Meter hoch und 80 Tonnen schwer. Bis zum 14. Januar soll es verladefertig sein.
Und sonst so?
Findet im Londoner Alexandra Palace, besser bekannt als Ali Pally, am Abend das Finale der Darts-WM statt. Ab 21 Uhr stehen sich der Niederländer Michael van Gerwen und der 17-jährige Engländer Luke Littler gegenüber. Mehr von Mats Nicholson.
Das Jahrhunderttalent gegen den erfahrenen Weltmeister. Als Van Gerwen seinen ersten Titel gewann, lernte Luke Littler gerade lesen und schreiben. Jetzt steht er mit 17 zum zweiten Mal in Folge im Finale einer Sportart, in der Erfahrung eigentlich so wichtig ist. Dieses Turnier endet mit einem Traumendspiel. Van Gerwen und Littler dürften sich ein hochklassiges Finale liefern. Beide sind schnelle Werfer und in Weltklasseform. Einer von ihnen wird sich den WM-Pokal und 600.000 Euro holen.
Littler hat darüber hinaus noch etwas Besonderes vor. Er will ein Dart 9 werfen, heißt die notwendigen 501 Punkte mit der geringstmöglichen Anzahl von Würfen abräumen, sozusagen das perfekte Spiel. Sollte ihm oder auch Van Gerwen das gelingen, gäbe es weitere 60.000 Pfund Prämie, gestiftet von einem Wettanbieter. Was das Ganze für Littler aber zu einem Problem macht, weil er nämlich als Minderjähriger kein Geld von einem Wettanbieter annehmen darf. Allerdings hat bereits eine Hotelkette angekündigt, dass sie im Fall der Fälle die 60.000 Pfund an Littler auszahlen wird. Und das wäre dann auch völlig legal.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.